Trendwende in der Formel 1 WM, die Analyse des großen Preises von Austin in Texas. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wir beschäftigen uns heute wieder exklusiv und ausführlich mit der Formel 1. Denn in Austin auf der Berg- und Talbahn im US-Bundesstaat Texas hat sich das Blatt in der Weltmeisterschaft vielleicht schon vorentscheidend gedreht. Charles Leclerc hat für Ferrari den Grand Prix gewonnen. Das kann man abhaken und mitnehmen als Information über den sportlichen Wert. Entscheidend allerdings ist, dass dahinter Max Verstappen Zweiter und Lando Norris, sein Verfolger, eben nur Dritter geworden ist. Und das nach einem wahren Upgrade-Feuerwerk, aber auch nach einer äußerst umstrittenen Kontroverse über Strafen, übers von der Strecke drängeln und über die Regelauslegung seitens der Sportkommissare. Inga Stracke hat den großen Preis von Austin als Formel-1-Reporterin der Zeitschrift Pitwalk intensiv verfolgt und gibt sich jetzt im Gespräch mit mir, Norbert Okenga, alle Mühe, die vielen technischen, taktischen und strafrechtlichen Zusammenhänge des Grand Prix auf dem COTA aufzudröseln und zu analysieren. Viel Spaß dabei! Es war das erste Rennen nach den großen Herbstferien, nach also einer längeren Pause, in der die Teams dieses Mal weiterarbeiten durften, weiterentwickeln konnten. Und dementsprechend gab es ein wahres Upgrade-Feuerwerk, anders als zuletzt bei den Sommerferien, wo ja Klappe zu, Affe tot gilt, Werksschließungen während der Sommerferien. Dieses Mal konnte man richtig weiterarbeiten und fast jeder Rennstall hat sein neues Upgrade-Paket gebracht. Mit besonders viel Interesse haben wir natürlich alle darauf gewartet. Was macht denn jetzt Red Bull? Schaffen die es, eine Trendwende einzuleiten in der Weltmeisterschaft? Schaffen die es, den Rückstand auf die zuletzt überlegenen McLaren mit ihren biegsamen Flügeln wieder umzudrehen und Max Verstappen wieder, quasi wie der Engländer sagen würde, in the driving seat hineinzusetzen in der Weltmeisterschaft? Und Inga, man muss sagen, nach dem Ergebnis von Austin scheint das gelungen zu sein.
Ja, kann man so sagen. Das haben sowohl Dr. Marco als auch Max Verstappen sogar wortwörtlich gesagt. Wir sind wieder zurück, wir spielen wieder mit. Es ist schön, wieder vorne zu fahren. Also das zog sich durch. Ich meine, in den Trainings war Ferrari, in dem Training, gab ja nur eins, weil es war ein Sprintwochenende, war Ferrari vorne. Aber dann muss man sagen, Verstappen, ich weiß gar nicht, seit wann die erste Pole, irgendwie seit Barcelona vielleicht, auf jeden Fall der erste Sieg seit langer, langer Zeit, seit Juni. Im Sprint, also Pole und Sieg im Sprint, das war für ihn natürlich schon, sagen wir mal, nicht nur eine Bestätigung, sondern auch endlich mal wieder ein Auftrieb, eine Motivation, wenn du so siegesgewohnt bist. Aber es war schön zu sehen, wie Red Bull diese Pole und diesen Sieg auch mal wieder richtig gefeiert hat, wie sie sich richtig gefreut haben. Im Rennen hat er es nicht ganz geschafft. Er hatte Qualifikation, Startplatz 2 hinter Norris, die Pole, die hätte er nicht geschafft. Und im Rennen dann ein ganz überraschender Start. Jetzt sind wir schon knietief im Rennen, deswegen schieben wir das hinten an, oder? Gehen wir nochmal auf die Hausaufgaben. Aber im Rennen eine Überraschung von Ferrari, aber auch dann ein guter zweiter Platz für Max Verstappen, den er fast verloren hätte.
Lass uns ruhig in medias res gehen, beziehungsweise bleiben bei der Rennanalyse. Du sagst, eine überraschende Vorstellung von Ferrari, nicht unbedingt, wenn man sich die Zeiten in den freien Trainings angeschaut hat. Denn da waren auf den Medium-Reifen die Ferrari immer die schnellsten Autos, das ganze Wochenende über. War, solange mit Medium gefahren wurde, die Ferrari immer schneller als Red Bull, immer schneller als McLaren. Das heißt, die einzige Chance bei einem Rennen, das von Anfang an als Einstopprennen strukturiert war und bei dem von Anfang an die Ferrari auf Medium-Reifen losgefahren sind, die einzige Chance war, dass McLaren oder Red Bull, sprich Norris oder Verstappen, die Ferrari hinter sich lassen in der ersten Kurve. Genau das schaffen sie dann nicht, weil Norris wieder mal einen Start der bestenfalls mittelmäßigen Marke gelingt und weil dann Max Verstappen ihn so aussteigen lässt, dass er ihnen eine Türe offen lässt, sodass Charles Leclerc durchschlüpfen kann. Norris wird rausgedrängelt auf die asphaltierte Auslaufzone. Auch Verstappen kommt zu weit nach außen, ab von der Ideallinie. Und Charles Leclerc erwischt genau diese Ideallinie, Carlos Sainz auch, und schlüpft demzufolge durch und kann danach eigentlich schon den Vorteil der Medium, der mittelharten Reifen voll ausspielen und sich im ersten Turn den, naja, zumindest dreiviertel entscheidenden Vorsprung erarbeiten.
So, das war jetzt ganz viel auf einmal. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte ein paar Sachen, wo ich einsetzen wollte. Also erstens, fangen wir von hinten an. Erstens, Norris hatte einen guten Start diesmal. Der kam gut weg. Der hatte eine deutlich schnellere Sekunden. Ich glaube, es war 0,27 Sekunden Reaktionszeit bei Norris und 0,32 Sekunden Reaktionszeit bei Leclerc. Aber es liegt daran, wo ist die bessere Seite in diesem Austin? Und es war tatsächlich so, dass die Ferrari gemeinsam das geschafft haben. Also ich hatte neulich eine Tierdoku gesehen. Ich würde das fast vergleichen. Die Ferraris haben sich da den Norris vorne geschnappt und auch den Verstappen da vorne geschnappt, wie die Orcas gemeinsam beim Fischfang arbeiten. Das war wirklich spannend zu sehen und das fand ich, können wir wieder zu dem am Anfang, das fand ich insofern doch überraschend von Ferrari, weil die haben sich ja schon ordentlich gekabbelt in den letzten Rennen und auch dieses Wochenende auch im Sprint. Sehr zur Freude der Fans. Vielleicht nicht zur Freude des Herzschlags von Fred Vasseur. Aber da haben sie beim Start richtig gut zusammengearbeitet und sich gleichzeitig noch duelliert. Also Carlos Sainz lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen, schon gar nicht von Charles Leclerc. Was mich aber auch überrascht hat, und das muss ich sagen, mega gute Strategie von Ferrari. Super schnelle Boxenstopps von Ferrari. Und mit Recht war dann am Ende, und jetzt muss ich kurz nachschauen, Palim, Palim. Den Namen habe ich jetzt hier leider nicht. Am Ende war der Chefstratege, er möge es mir verzeihen, dass ich mir seinen Namen nicht merken konnte, der Chefstratege oben auf dem Podium mit dabei. Und das wurde dann auch honoriert von den Fahrern, die gesagt haben, der hat unheimlich viel verändert, auch in unserer Planung, in unseren Angängen, wie wir Sachen angehen und hat da eine gute Strategie reingebracht. Jo, genau.
Ja, völlig verdient. Natürlich der Sieg in der Umsetzung, alles richtig gemacht. Den Vorteil, wie gesagt, von diesen mittelharten Reifen, der sich das ganze Wochenende über angekündigt hatte, dann auch dann umgesetzt, als es hart auf hart kam. Allerdings, ich bleibe dabei, mit freundlicher Unterstützung von Max Verstappen in der ersten Kurve. Und danach gab es dann ja durchaus ein noch einmal vergleichbares Manöver von Max Verstappen gegen Lando Norris etwas später im Rennen, das dafür gesorgt hat, dass Lando Norris hinter Max Verstappen zurückgefallen ist in der Rennwertung, dass Lando Norris also weitere Punkte in der Weltmeisterschaft eingebüßt hat. Norris hat außen angesetzt zum Überholen. Max Verstappen hat einfach gar nicht erst versucht, die Kurve mit der Ideallinie zu nehmen, die Kurve auf der Ideallinie zu kratzen, sondern hat sich ganz elegant nach außen treiben lassen, bis es nicht mehr weiter ging und hat damit Lando Norris aussteigen lassen. Der hatte überhaupt keine andere Chance mehr, als aufzumachen und als in die asphaltierte Auslaufzone reinzufahren. War dann entsprechend neben der Strecke. Das ist ja schon mal heutzutage du, darf man nicht. Und dann obliegt
Dreimal.
es dreimal und dann obliegt es der Entscheidungsgewalt der Sportkommissare, ob er sich dadurch einen Vorteil verschafft hat, durch das die Strecke verlassen. Also ob es mit Vorteilsnahme war oder ob es einfach nur Pech war oder sogar Unvermögen war oder ihm nichts gebracht hat. Und da muss mich dann doch sehr wundern, dass man entschieden hat, Lando Norris hat in diesem Fall ein bestrafenswürdiges Vergehen begangen. Es gab vergleichbare Situationen zwischen Russell und einem Steak-Auto, also einem Sauber, demnächst mal Audi vielleicht, weiß man nicht, schauen wir mal. Jedenfalls hat Russell dort in vergleichbar, ich glaub sogar an derselben Stelle, den Sauber von der Strecke gedrängelt, genauso wie es auch Verstappen
12,
gemacht
glaube
hat.
ich. 12 könnte gewesen sein. Bin mir
Genauso
nicht
wie es
sicher.
auch Verstappen gemacht hat, jedenfalls. Und da hat Russell 5 Strafsekunden bekommen, weil er den Gegner von der Strecke
Ja.
gedrängelt hat. Forcing another driver off the track. dann jetzt in dieser vergleichbaren Situation, wo Max Verstappen keinen Raum gelassen hat für Lando Norris, da hat Lando Norris 5 Strafsekunden bekommen, leaving the track and gaining an advantage.
Weil er eben sich einen Vorteil quasi dadurch verschafft hat. Ganz konsequent, so richtig konsequent, hätte man beide vielleicht bestrafen müssen. Den Max, weil er forcing off the track. Aber wie du sagst, der Max hat sich raustreiben lassen. Und er kann immer sagen, dass er da sonst rausgerutscht wäre, wenn er zu hart dagegen gehalten hätte. Und den Norris eben wegen Advantage. Und Norris sagte nach dem Rennen auch, hättet ihr mir das gesagt? Dann hätte ich ihn wieder vorbeigelassen, hätte ihn direkt danach wieder attackiert und hätte es vielleicht geschafft. Ja, hätte Fahrradkette. Im Nachhinein ist man schlauer. Das ist eine Entscheidung, die nicht nur das Team, sondern auch ein Fahrer in dieser Situation schon treffen kann und muss. Soweit sind wir inzwischen auch, dass auch die Experten das sagen. Ich habe mal so mir angehört, wie die Reaktionen waren. Also Andrea Stella tobt, Strafe unangemessen.
Völlig zu Recht aus seiner Perspektive natürlich.
Ja, und ist ja immer so nett, wenn man bei McLaren die Interviews so ein bisschen auch Body Language und Aussagen und Polemik und so weiter. Der Stella ist eher der ruhige, also es war schon, für ihn war schon sehr emotional, ja. Und Zac Brown ist immer der poltert. Ja? Die spielen sich ist Good Cop, Bad Cop so ein bisschen ganz gut zu, macht ja auch Spaß dann für uns, ja. Und zu Russell. Bei der Russell-Strafe und ich meine, hey, Hut ab vor Russell, der wäre für mich auch eine Nummer für Driver of the Day gewesen. Aus der Boxengasse gestartet, dann irgendwie vorgefahren, auf 7 Strafe gekriegt und am Ende dann trotzdem noch Sechster geworden. Also sehr stark, ja, das zeigt auch, wie gut der Mercedes ist. Und das war ein Mercedes, der aus Stückchen zusammengebaut werden musste nach dem Crash in der Quali. Aber ja, Toto Wolff sagte im Funk zu George Russell, this penalty is a joke. Nach dem Rennen sagte er dann, ja, das werden wir hinter verschlossenen Türen besprechen. Da wollte er nichts mehr dazu sagen. Ich halte es mal mit Christian Klien auf Servus TV, der sagte, ich verstehe es nicht. Mal Strafe, mal nicht, mal so, ich würde mir da Klarheit und Konsequenz wünschen.
Die Sportkommissare haben allerdings, das steht hier in einem Statement, was ich gerade erhalten habe, haben das in der Tat ein bisschen klargestellt, warum sie in welcher Situation wie entschieden haben. Beim Fall mit Russell und Valtteri Bottas, das war der Sauber, der dort von der Strecke gedrängelt wurde, sei es so gewesen, so steht es hier drin in diesem Dokument, es sei sehr eng gewesen, aber aus Sicht der Sportkommissare so, dass das Auto von Valtteri Bottas am Scheitelpunkt der Kurve leicht die Nase vorn gehabt hätte. Damit sei es die Kurve von Valtteri Bottas gewesen und Russell hätte ihn dort nicht mehr von der Strecke kegeln dürfen. Beim Verstappen-Fall sei es genau andersrum, da sei Verstappen derjenige gewesen, der am Scheitelpunkt die Nase vorn gehabt hätte. Und deswegen sei es seine Kurve gewesen und deswegen sei nun Lando Norris derjenige, der zu sühnen, zu büßen sei.
Ja, gut, dass Sie sich erklären. Das gefällt mir. Das ist gut und damit kann man dann auch leben, weil dann versteht man die Entscheidung und versteht die Unterschiede. Super. Die Sportkommissare haben auch, ich glaube, 500.000 Dollar Strafe aufgebrummt und zwar ja, nicht der Rennleitung, dem Promoter und der Rennstrecke, weil da nämlich wiederholt Leute auf die Strecke geklettert sind, über 3 Zäune drüber wohlgemerkt, einer davon 2 Meter hoch, um auf die Strecke zu kommen, was natürlich absolut super gefährlich ist, super verboten ist. Und in dieser, ich habe mir das Ganze durchgelesen, die werden da neue Maßnahmen machen, auch mit anderen Strecken zusammenreden, sich zusammentun, weil es auch da passiert ist. Und in diesem Zusammenhang haben sie festgestellt, dass ein solches Verhalten sich häuft, was früher nicht so war, dass die Fans ganz offensichtlich meinen, ihnen steht das Recht zu, noch während die Autos auf der Strecke sind, hier auf die Strecke zu kommen. Und wenn die das weitermachen, dann könnte es sein, dass die Rennstrecken alle schottendicht machen und so tolle Szenen, wie auch jetzt in Austin, wo die Fans dann eben zur Siegerehrung auf die Startzielgerade dürfen, nicht mehr passieren. Also
Also,
mein Rat an alle Fans da draußen, hört auf mit dem Quatsch.
ja, wir reden aber da von der Auslaufrunde, nicht während des laufenden Rennbetriebes, oder?
Ja, aber Auslaufrunde sind immer noch die Autos in
Ja,
ordentlichem Speed auf der Rennstrecke.
das ist natürlich richtig, theoretisch, aber denk mal zurück an einen großen Preis in England, in Großbritannien, in England war es ich weiß nicht wo, als Nigel Mansell gewonnen hat. War das Silverstone oder war es Donington? Eins von beiden, wo die Fans auf die Strecke getobt sind und Nigel Mansell mit Union Jacks ausgestattet haben und so weiter. Da passiert nichts. Während des Rennens, das glaube ich schon, aber während der Auslaufrunde, das ist tatsächlich übertrieben, da jetzt dermaßen auf die Sahne zu hauen seitens der Sportkommissare. Es ist genauso wie beim Nürburgring während der Einführungsrunde, während des 24-Stunden-Rennens, wo es absolut geduldet ist und sogar gewollt ist, dass die Zuschauer da noch bis an die Autos rankommen und sie vielleicht sogar antatschen können. Nachher nicht mehr. Und dann aber wieder in der Auslaufrunde. Aber das ist nun tatsächlich absolut überkandidelt.
Nein, weil wenn die während der Auslaufrunde da drüber klettern. Und wenn du siehst, so in den letzten Jahren, was dieses Jahr extrem viel mehr geworden auf verschiedensten Strecken, wenn die das während der Auslaufrunde machen, dann machen sie es demnächst auch schon vorher, weil jeder will ja der Erste sein. Und dann kommen Idioten auf die Idee, oh, wir klettern jetzt schon 3 Runden vor Schluss dahin. Weißt du? Also ich denke schon, man muss da konsequent sagen, hey, so geht's nicht. Und man muss das auch nach außen tragen. Diese Strafe für die Rennstrecke von 500.000, vielleicht kann man die ja einem guten Zweck zuführen oder eben Sicherheitsmaßnahmen zuführen. Oder den Streckenposten, die sich da ihr Leben abrennen, um Sachen zu bergen oder so. Aber ich denke schon, dass alle Strecken da ganz deutlich und klar und auch die Formel 1 kommunizieren müssen, weil ich erlebe das, du erlebst das heutzutage im Straßenverkehr, du erlebst es im Einkaufs, im Supermarkt, wo die Leute einfach drängen und pushen und pushen.
Das stimmt natürlich, dass dann vielleicht eine Motivation gesetzt wird, es noch früher zu machen. Das ist richtig. Aber prinzipiell finde ich es jetzt nicht dramatisch. Ganz im Gegenteil. Ich finde es sogar eher stimmungsvoll aufgeladen, wenn während der Auslaufrunde gefeiert werden kann. Man muss es dann natürlich in der Tat auf die Auslaufrunde begrenzen. Das ist klar. Ich
Vor
bin
allen
auch
Dingen überleg mal,
beileibe nicht dafür, dass man während des laufenden Rennens auf die Strecke geht. Natürlich nicht.
die sind über 3 Mauern geklettert, also 2 Zäune und eine Mauer. Und eines von den Dingern war 2 Meter hoch. Da sind die hochgeklettert und sind runtergesprungen. Die sind nicht erst zur Auslaufrunde dahin. Die haben schon vor Ende des Rennens angefangen zu klettern. Und das waren über 100 Leute.
Na gut, dann gönnen wir mal dem Verband seine halbe Million, die er sich dort mit einer
Haha,
Strafe, mit einer.
ich hoffe, dass sie sinnvoll investieren. Ich hätte da eine Make-A-Wish-Stiftung, wo wir vielen Kindern, die schwerst krank sind, gute Wünsche erfüllen
Das
könnten.
stimmt, damit hast du gerade wieder angefangen, die
Ja,
Herbstauktion, ne?
genau. Auktion läuft, Make-A-Wish. Und was man da unter anderem ersteigern kann, ist nicht nur ein signiertes Carlos Sainz Helmvisier und eine signierte Max Verstappen Sergio Perez Red Bull Kappe, sondern, lieber Norbert, eine Mitfahrt. Ein Besuch, nicht Mitfahrt, Entschuldigung, eine exklusive Führung durch die Ferrari-Fabrik. Da kommt kein Mensch normalerweise hin. Das kann man sich nicht kaufen. Das ist nur was für Teamsponsoren. Presse, wenn du mal eine besondere Einladung hast, kommst du vielleicht rein, aber nicht so weit hinter Kulissen wie bei dieser Tour. Da kannst du wirklich sehen, wo die Sieger-Ferraris vom Austin-Wochenende gebaut werden.
Also lohnt es sich da mitzumachen auf der Versteigerungsseite. Dann sag noch mal schnell, wie man es machen kann, wenn wir schon dabei sind.
Das ist auf F1 Authentics, die offizielle Versteigerungsplattform der Formel 1. Ist ein bisschen kompliziert zu finden, wenn es nicht gerade auf der Frontseite ist. Entweder Make-A-Wish eingeben mit Bindestrichen oder aber auf Kategorien gehen. Und da ist die Kategorie Make-A-Wish, beziehungsweise die Kategorie Charities. Und Charities ist Race Against Dementia, auch sehr wichtig. Und die Make-A-Wish-Kategorie ist dann unsere Versteigerung.
Race Against Dementia ist das, was Jackie Stewart macht.
Genau. Ganz genau.
Dann kommen wir nach diesem sicherlich sehr wertvollen und auch lohnenswerten Hinweis, da mal drauf zu surfen auf deine Make-A-Wish-Aktion auf F1 Authentics, dazu, was man tatsächlich aus diesem Wochenende gelernt hat, wie man so schön sagt. Es gab das Aufrüstungspaket bei allen Teams und es sieht ja nun auf den ersten Blick so aus, als hätte Red Bull am besten, am treffsichersten weiterentwickelt. Mercedes ganz sicher am schlechtesten. Die haben es nämlich tatsächlich geschafft, ihren Autos das berühmt-berüchtigte Bouncing wieder hineinzuentwickeln, also dieses Hoppeln auf den Geraden, was eigentlich schon ein Fall der Vergangenheit war. Das hat Mercedes mit dem neuesten Upgrade-Paket irgendwie wieder aus der Versenkung geholt. Die sind also tunlichst angeraten, wieder zurückzuentwickeln. Ist aber auch egal, denn die spielen um die Weltmeisterschaft keine Rolle. Die große Frage ist jetzt ja, wer hat aus der WM Anwartschaft das Beste gemacht.
Also ich gebe dir mal
McLaren,
ganz kurz.
McLaren hat ja zunächst einmal ein bisschen zurückbauen müssen und dann kam der große Fall Red Bull mit diesen beweglichen oder besser gesagt einstellbaren sogenannten T-Tray. Das ist das Stück Unterboden, was vorne rausragt, unter den Fußraum oder unter den Poporaum zumindest der Fahrer und was da die Luft, die vom Frontflügel geteilt wird und das Auto strömt, aufnimmt, diesen sogenannten Y250-Wirbel und den dann entweder nach außen verteilt oder unter das Auto leitet. Und da hatte Red Bull sich was einfallen lassen, dass man dieses Teil je nach Füllstand des Tankes und damit je nach Gewicht des Autos, dass die ganze Karre nach unten drückt, einstellen kann. Zwischen Quali und Rennen, was eigentlich verboten ist. Da gab es eine ganze Menge hin und her. Letztlich eine Klarstellung, dass genau das, Inga, illegal sei.
Ja, also es gab vieles jetzt, ne, was passiert ist. Also ich gebe dir mal die Zahlen von Upgrades: McLaren und H7 Upgrade-Komponenten, Mercedes 6, Aston Martin 6, Sauber 4, wie Alpine auch 4, Red Bull Racing 2, Racing Bulls 1, Williams und Ferrari 0 Upgrades. Und dann siehst du, dass Ferrari mit 0 Upgrades die besten sind. Haushoch, Doppelsieg, einfahren. Und da sind wir wieder bei dem, was wir ja schon eine ganze Weile sagen, dass diese Autos am besten zu sein scheinen, wenn man am wenigsten will. Also im Sinne von, wenn man am wenigsten wirklich pusht. Und deswegen vermute ich auch, dass die Youngster wie Liam Lawson und Colapinto auf 9 und 10 im Rennen so gut sind, weil die vielleicht einfach noch nicht so mit der Brechstange reingehen wie ein Lewis Hamilton, der sich dann gedreht hat, unerhört und gehört in ich weiß nicht wie vielen Jahren, hat man das sowas nicht gesehen. Der lief auch mit Helm auf, weg und war also ziemlich sichtbar frustriert über diese Geschichte.
Ich kann dir sogar sagen, das ist der erste Dreher mit kapitalem Ausgang, also will sagen mit nicht mehr weiterfahren können, seitdem es die neuen Ground-Effect-Regeln gibt.
Genau, auch das. Also,
Also
wenn
für
ich
Lewis
jetzt
Hamilton
mal
natürlich.
gucke, wenn ich jetzt mal gucke, du hast die McLaren-Flügel angesprochen. Das finde ich hochinteressant. Die McLaren mussten beide Flügel umbauen. Die FIA hat auch ein Statement abgegeben und gesagt, hätten sie das nicht gemacht, hätte es Konsequenzen gegeben. Das Ganze wurde aber irgendwie vergessen. Das ging völlig unter, weil zu Beginn des Wochenendes, als das eigentlich das Thema gewesen wäre, Zac Brown sehr klar Red Bull beschuldigt hat, sie hätten ein illegales Teil am Auto. Das wurde alles untersucht. Es kam raus, dass das Teil nur illegal ist, wenn es im Parc Fermé automatisch von alleine das Auto verändert. Das aber geht nicht. Das hat Red Bull klar bewiesen. Die können das nur benutzen, wenn alles verschiedene Sachen weggebaut sind. Und das geht ja im Parc Fermé nicht. Aber ob dieses Skandal, oh, Red Bull, Red Bull, Red Bull, ging die McLaren-Geschichte, wie schon mal mit diesen Flügeln, ziemlich deutlich unter. Clevere Strategie. Insofern, ich würde sagen, Ferrari hat ohne Upgrades zu bringen die Hausaufgaben am besten gemacht. Williams war stark, muss ich sagen, das ganze Wochenende. Auch die hatten keine Upgrades, fand ich auch ganz interessant. Ansonsten ist der Red Bull definitiv deutlich besser geworden und damit für mich auch da ein Sternchen für die Hausaufgaben bei Red Bull. Mercedes hat vielleicht zu viel abgegradet und muss mal wieder zurückschrauben.
Die Frage ist ja jetzt, wie funktioniert dieses Red Bull-Ding tatsächlich? Es geht, wie gesagt, um diesen T-Tray, um diesen Auswuchs da vorne vom Unterboden. Und, pardon, ich war in
Ein
Hockenheim, hat
BIP,
mit
ein
irgendwas angefangen.
sogenanntes BIP nennt sich das Ding.
BIP nennt sich das auch oder T-Tray eben auf Englisch, ja. Und es war ja zwischendurch der Verdacht, dass der Fahrer das per Knopfdruck zeitversetzt auslösen kann, dieses Eingreifen. Dass es also im Cockpit einen Knopf gibt, wenn der Fahrer da drauf drückt nach der Qualifikation. Dann dauert es so und so lange, dann wird irgendein Hydrauliksystem in Marsch gesetzt, das dann über Ventile den Hydraulikdruck innerhalb des Fahrwerks so verändert, dass das nach unten, dass sich das nicht nach unten, sondern dass sich das nach oben dreht. Also
Aber
den
das würde man
Katalysator
sehen,
aufbaut.
denn der Knackpunkt ist, auf die Autos sind sehr genaue Kameras gerichtet während der gesamten Parc-Fermé-Zeit.
Okay.
Und das könnte man nachvollziehen.
Also von Geisterhand da nach oben zu gehen, das funktioniert nicht.
Halloween ist erst nächste Woche.
Dann kam aber ja tatsächlich eine Vorführung von Red Bull, die genau gezeigt haben, auch für die Journalisten, so wird das gemacht. Und dabei hat man dann gesehen, diese Mechaniker müssen also da vorne auf der Fronthaube jenen Verschluss abschrauben oder abknibbeln, der so ein bisschen aussieht wie ein Tankdeckel am normalen Straßenauto. Der ist eigentlich dafür da, wenn Sie an den Dämpfern oder an den Federn arbeiten möchten, haben Sie da den direkten Zugriff drauf oder auch an den Bremsen, die Bremsen sind weiter vorne. Also es geht um Dämpfer und Federn. Und da gibt es offensichtlich irgendeine Funktion, wo man dann über diese Geschichte das Ganze mitregulieren kann. Aber das geht tatsächlich nur, wenn die Mechaniker sich am Auto zu schaffen machen und wenn die entsprechend wirklich aktiv werden. Und das ist natürlich unweigerlich dann, wenn der Mechaniker da diesen Deckel abnimmt und da reintaucht und
Ja,
loslegt.
die haben das der FIA auch ganz deutlich gezeigt. Da waren vier Ingenieure, die haben das angeschaut. Also ich meine, außer es war Augenwischerei von Red Bull, aber auch das sei nachzuvollziehen. Die wollen das Ding jetzt wohl offensichtlich nochmal irgendwie mehr verplompen, damit da auch wirklich nichts dran kann. Aber ich glaube, das war ein cleverer Schachzug von McLaren, was man ihnen auch nicht verdenken kann in dieser heißen Phase der WM. Interessant fand ich, du hast vorhin angesprochen, WM, dass Ferrari tatsächlich auch über den Titel redet, dass Charles Leclerc zwar sagt, also der Fahrertitel, das schaffen wir alleine nicht, da brauchen wir von den anderen ein bisschen Hilfe, aber Ferrari hat durchaus den Konstrukteurstitel auch im Auge und das macht das Ganze richtig spannend.
Und da es schon am kommenden Wochenende direkt im Mang weitergeht mit dem zweiten von drei Triple Headers, würde ich sagen, wir beenden die unmittelbare Nachlese hier und sprechen uns dann vielleicht am Donnerstag wieder vor dem nächsten großen Preis in Richtung der WM-Entscheidung. Danke, Inga Stracke, dass du dir die Zeit genommen hast und bis bald.
Hasta luego.
Jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von der Strafenflut, von der unterschiedlichen Regelauslegung? Glaubt ihr, dass das tatsächlich wieder die Trendwende in der Weltmeisterschaft gewesen ist? Oder geht es in Mexiko beim nächsten Grand Prix gleich wieder in die andere Richtung? Wird es nochmal spannend oder war es das schon in der Formel-1-Weltmeisterschaft? Sicherlich Themen, die es auch mitzudiskutieren gilt und lohnt in der Kommentarspalte unter diesem Video, sofern ihr es denn auf YouTube geschaut habt. Und wenn ihr den Ravenol Race Report lieber hört, dann könnt ihr euch ja auch auf unseren Social Media Kanälen äußern. Die heißen überall gleich, nämlich @pitwalkmedia, benannt nach der größten deutschen Motorsportzeitschrift Pitwalk. Deren neues Heft, Ausgabe 80, ist gerade draußen. Es ist das Heft mit dem Cover von Harald Groß, diesem Unikum, dieser Legende der DTM und der Gruppe C Sportwagenzeit, der wir hier eine Cover-Story gewidmet und ihm damit ein Denkmal gesetzt haben. Es gibt einen unglaublichen Run auf diese Ausgabe Nummer 80, auf die 180 Seiten starke Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Ganz offensichtlich haben wir mit dem Thema Harald Groß echt einen Nerv getroffen. Wer das Heft noch haben möchte und es schon nicht mehr im Einzelhandel vorfindet, was durchaus sein kann, wir haben noch eine kleine, aber wirklich nur klitzekleine Menge an Restbeständen. Schnell eine E-Mail an shop@pitwalk.de schreiben und dann das Heft noch bestellen. Und vielleicht schreibt ihr hier auch in die Kommentare mal rein, wie euch diese Harald Groß-Geschichte gefallen hat und ob ihr vielleicht noch mehr solche legendären Legendengeschichten erleben möchtet. Ich habe hier gerade erst eine Talkrunde mit Walter Röhrl moderiert. Das erste Video dazu ist bereits online. Das zweite wird es diese Woche auch noch online schaffen. Und deswegen glaube ich, dass wir da durchaus auch ein Heft in der Zeitschrift Pitwalk mit dieser Art, wie wir die Geschichten aufbereiten, eine Nische für euren Geschmack getroffen haben. Bin sehr gespannt, ob ihr das auch so seht, ob euch das gefällt, was wir mit Harald Groß in Ausgabe Nummer 80 gemacht haben. Und wie gesagt, wenn ihr das Heft noch nicht habt, dann bestellt es schnell über shop@pitwalk.de und wir schicken es euch direkt nach Hause. Fürs nächste Heft, Ausgabe 81, haben wir auch so einen echten Kracher in Vorbereitung. Einen Kracher aus der goldenen Ära der Gruppe C und der DTM, wo wir wiederum einen Rennfahrer von damals auf neuartige Art und Weise in Szene setzen werden. Und in Heft 82, da wird es dann eben besagter Walter Röhrl werden, der der Titelheld ist. Denn ich glaube tatsächlich, es interessiert euch tierisch, diese alten Geschichten aus heutiger Perspektive noch einmal neu erzählt zu bekommen von den damaligen Hauptdarstellern. Und ganz ehrlich gesagt, mich interessiert es auch, mich fasziniert es auch, mit diesen alten Idolen zu reden. Das macht unheimlich viel Spaß und es nimmt einen noch einmal wieder mit in eine Zeit, in der man selbst noch junger Fan gewesen ist oder vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter in die Vergangenheit vor der eigenen aktiven Erinnerung. Ich finde es unglaublich spannend. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit Harald Groß diese Geschichte dort rauszuarbeiten. Mit der einen Legende wird es Spaß machen. Eine weitere Geschichte fürs nächste Heft. Die wird ein richtiger Knaller werden. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf einstellen, auch aus der guten alten Zeit. Aber ich möchte es noch nicht sagen, weil ich da nicht die Konkurrenz unnötig schlau machen möchte mit dem, was wir planen. Denn es hat sich in letzter Zeit auch ein bisschen eingebürgert, dass so manch anderer Verlag bei uns abkupfert und Sachen, die wir mal als Vorreiter hingelegt haben, übernimmt und dann auf eine andere Art und Weise umsetzt. Wir helfen natürlich immer gerne und es ist ja auch eine Ehre für uns, wenn wir dort als Vorbild genannt und benutzt werden. Aber man muss ja die Konkurrenz nicht unnötig stark machen. Darum verrate ich das eigentliche Herzstück, das eigentliche Schmankerl der nächsten Ausgabe erst ordentlich später, kurz vorm Redaktionsschluss, wenn für die anderen keine Zeit mehr bleibt zu reagieren. Trotzdem freue ich mich natürlich auf eure Rückmeldung, wenn ihr auf youtube.com schaut. Statt den Ravenol Racing Roundup nur zu hören, dann schreibt gleich rein. Ansonsten geht eben auf YouTube, auf Pitwalk TV und verschafft euch dort Gehör in der Kommentarspalte. Freue mich auf eure Rückmeldungen, freue mich auf eure Bestellungen zu Heft Nummer 80 der Zeitschrift Pitwalk. Bis bald, danke fürs Zuschauen oder Reinhören. Euer Norbert Okenga.